Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Israel im Krieg. Mein Name ist Norbert Schäfer, ich bin Redakteur beim christlichen Medienmagazin Pro. Zu Gast in der heutigen Folge ist der Direktor der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Auslandsschule Talitha Kumet, Matthias Wolf. Wir wollen heute darüber reden, ob durch Bildungsarbeit gedeihliches Zusammenleben zwischen Juden und Palästinensern befördert werden kann. Guten Tag, Herr Wolf.
Schönen guten Tag.
Herr Wolf, Ihre Schule liegt zwischen Jerusalem und Bethlehem auf dem Gebiet der palästinensischen Autonomiebehörde. Die deutschen Lehrkräfte von Talitha Kumet sind evakuiert worden. Wir sind derzeit hier in Ihrer Heimat in Hessen. Wie haben Sie den Tag des Hamas-Terrorangriffs erlebt und wie ging später die Evakuierung vonstatten?
Ja, es war der 7. Oktober und ich erinnere mich noch sehr genau, dass wir Unterricht angefangen hatten und dass der Unterricht relativ normal weiterlief, bis plötzlich meine Raketen-App, wir haben eine App auf unserem Handy, die immer Raketen anzeigt, die eventuell auf israelisches Gebiet fahren, geschossen werden, und plötzlich fing diese App an zu rattern und es kam eine Meldung nach der anderen, was völlig ungewöhnlich ist. Und natürlich haben wir da schon gedacht, zunächst mal, das sei ein Fehler in der Applikation, und bis wir dann merkten, auch aus anderen Radioquellen, das war ein sehr ungewöhnlich heftiger Angriff auf den Staat Israel. Und dann natürlich hatten wir an dem Tag Schule und musste ich natürlich zunächst mal dafür sorgen, dass wir selbst die Kinder beruhigen, beziehungsweise selbst schauen, dass wir hier in der Schule wieder Ordnung herstellen. Man ist es gewöhnt, dass wir mal Alarm haben. Kam nicht so oft vor in der letzten Zeit, aber doch immer mal wieder Alarm. Und von daher ist das für uns etwas, was schon durchaus bekannt ist, aber in diesem Ausmaß natürlich nicht. Sodass wir die Kinder sammeln mussten an den Sammelplätzen und auch noch für eine gewisse Unruhe gesorgt wurde, weil natürlich wir sind gerade am Ende eines Neubaus gewesen und hatten natürlich noch nicht alles so wieder hergestellt, wie es auch war, sodass wir sehr gut beschäftigt waren, um die Kinder zu beruhigen und dann die Kinder langsam auch nach Hause zu geleiten, die Eltern informiert und so weiter und so fort. Die Ausreise der deutschen Lehrer erfolgte dann einige Tage später erst. Das ist immer ein langer Prozess, weil das kein Automatismus ist, sondern dass man immer versucht, natürlich auch den Auflagen des Auswärtigen Amtes zu genügen, weil wir müssen ja eben auch, das sind unsere Dienststelle sozusagen, und erst wenn wir von hier aus gewisserweise grünes Licht bekommen, dann können wir hier verfahren. Und so wurde es uns nahegelegt und empfohlen, wir haben noch keine Anweisung bekommen, aber es wurde uns empfohlen, doch das Land zu verlassen, was dann auch alle 20 Mitglieder der deutschen Community in meiner Schule gemacht haben, also 11 Lehrer und 9 Volontäre. Die Ausreise war sehr spannend, weil wir nicht die klassischen Wege der Lufthansa-Maschine nehmen konnten, weil wir nämlich einfach nicht durchkamen in der Hotline, und nachher stellte sich auch raus, dass die Kapazität der Hotline viel zu gering war. Die wurde am nächsten Tag aufgestockt, doch als wir dann am Abend nach, glaube ich, über 400 Mal anrufen gemerkt haben, wir kamen nicht durch, kam mir ein neuer Gedanke, und zwar der Gedanke, doch einfach nicht in die andere Richtung das Land zu verlassen, eben nicht über den Flughafen Ben-Gurion, sondern über den Flughafen Amman in Jordanien. Und da ich diese Strecke schon mehrmals gefahren bin, auch kannte ich die Strecke, und so haben wir den Transport organisiert der Lehrkräfte über die sogenannte Sheikh Hussein Brücke nach Jordanien, sind dann nochmal 2 Tage in einem kleinen Ressort gewesen, aber das war eben nur aus der Not heraus, weil die frühesten Flüge erst 2,5 Tage oder 1,5 Tage danach gingen. Und dann sind wir nach und nach über Amman in verschiedenen Maschinen nach Deutschland zurückgekehrt.
Wie gestalten Sie jetzt den Unterricht? Gibt es Unterricht? Findet er statt?
Der Unterricht findet statt. Es ist immer wieder neu. Müssen wir überlegen, was gibt der Tag her? Die ersten Tage hatten wir dann auch keinen Unterricht. Wir hatten dann rein nur Online-Unterricht. Jetzt ist wieder Unterricht. Jetzt kann wieder unterrichtet werden. Jetzt sind auch ein Großteil der Schüler sind wieder im Gebäude auch drin, können auch zur Schule kommen. Nicht alle können das, denn der Weg nach Jerusalem beispielsweise ist gesperrt. Die Bethlehem-Region ist abgeriegelt, hermetisch abgeriegelt, dort kommt keiner raus. Aber Lebensmittel kommen rein, auch Kraftstoffe kommen rein. Die Schüler kommen in die Schule und wir sind eben, haben dann einen Teil der Schülerschaft, als deutsche Lehrer haben wir einen Teil der Schülerschaft in der Klasse, einen anderen Teil zu Hause und wir sind eben auch auf dem Bildschirm. Also eine recht komplexe Situation. Die Schülerinnen und Schüler des palästinensischen Schulzweiges, die ja von lokalen Mitarbeitern unterrichtet werden, sind schon zu 95% wieder im Präsenzunterricht.
Können Sie was sagen? Also woher kommt der Name? Wie setzt sich die Schülerschaft zusammen? Wie das Kollegium der Lehrer?
Ja, Talita Kumi, Mädchen, steh auf. Ein ganz bekannter Satz aus der Bibel, aramäisch. Talita Kumi, die Tochter des Jairus, die verstarb und dann von Jesus selbst wieder ihr zusprach, Mädchen, steh auf. Und das ist auch der Name und Programm unserer Schule. Wir sind inzwischen eine gemischtsprachliche, also eine gemischte Schule mit Jungen und Mädchen. Wir haben einen koedukativen Ansatz seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die Schule wurde 18. Jahrhundert gegründet und von Theodor Fliedner und ist heute die älteste christliche Schule im Heiligen Land. Wir haben 30% Christen, 70% Muslime. Alle kommen aus der Region Bethlehem und etwa 100 bis 120 Schüler sind sogar aus Jerusalem, aus Ost-Jerusalem natürlich. Insgesamt sind wir an die 100 Schülerinnen und Schüler, wobei unser Gelände ein sogenannter Bildungscampus ist mit 5 Einrichtungen. Wir haben einen Kindergarten, wir haben eine Schule, von Grundschule bis Abitur. Wir haben ein Gästehaus, wir haben ein Community College, eine Hotelfachschule und auf dem Gelände befindet sich noch das Umweltzentrum der Lutherischen Kirche, unserer Partnerkirche in Talita Kumi. Getragen wird das Ganze vom Berliner Missionswerk, das eben hier diese Schule übernommen hat, damals von der Kaiserswerther Diakonie, denn die Gründermütter sozusagen der Schule, das waren die Kaiserswerther Diakonie.
Ja, Fliedner ist ja bekannt als der Gründer einer der Mitbegründer der Diakonie in Deutschland.
Genau. Und das hat sich da auch in wunderbarer Weise fortgesetzt, indem er eben diesen Mädchen begegnete, die am Anfang waren es christliche Waisenmädchen, denen er versuchte, eine Heimstätte zu geben und sie somit auch im Heiligen Land in dieser Situation der Minderheit doch auch ihnen eine Zukunft zu geben.
Aber aktuell konzentriert sich die Arbeit überhaupt auf Kinder, Schüler. Es ist nicht mehr in der Engführung Waisenkinder.
Nein, es ist wirklich eine ganz breit angelegte Arbeit. Wir haben Kinder aus allen Schichten. Wir haben Kinder aus den sogenannten Flüchtlingslagern, aber auch Kinder aus guten, gutbürgerlichen Familien. Wir wollen einen Schwerpunkt schon legen auf die Betreuung oder kümmern uns sehr stark um evangelische, um christliche Schülerinnen und Schüler, aber haben auch ein selbstverständliches Miteinander mit Muslimen an der Schule, die auch unsere Schule sehr schätzen, da sie eben doch einen breiten Bildungsansatz hat und eine, ich sag mal in dem Sinne, auch eine liberale Bildung und eine breit gefächerte Bildung anbietet.
Talita Kumi liegt ja zu 100% auf dem Gebiet eben der palästinensischen Autonomiebehörde.
Nein, das ist nicht ganz so.
Okay.
Wir haben eine sehr spannende Lage, denn wir sind eben in einer, genau in der Grenzsituation. Wir haben dieses Gelände, etwa 10 Hektar große Gelände, befindet sich im Teil in der sogenannten C-Zone, der israelischen besetzten Zone und von Israel besetzten Zone und ein Teil gehört zur palästinensischen Autonomie. Das heißt, auf dem Gelände gibt es einen Eingang von Israel sozusagen und einen anderen Ausgang von nach Palästina. Und eigentlich müsste auf unserem Gelände in der Mitte müsste ein Grenzposten stehen, der aber nicht da steht, weil es ein abgeriegeltes Kirchen- oder ein hermetisch geschlossenes Gelände ist. Und deshalb können wir auch zurzeit, das ist jetzt das Spannende an diesem Moment gerade, wir können eben nicht mehr von der israelischen Seite rein, können aber die andere Seite, das andere Tor öffnen und können die Schüler aus der Westbank zu uns hineingeleiten. Und das machen wir auch. Wir erinnern uns dann sehr gerne an die Zeit der Intifada, wo das genauso war, wo eben Israel zu war und nur Schüler aus der Westbank eben das Gelände betreten konnten.
Wird das von den Behörden so geduldet?
Das ist etwas, was wir jetzt nicht an die große Glocke hängen. Behörden wissen darum, aber wir werden es nicht jetzt bekannt machen. Denn natürlich könnten die Israelis auf den Gedanken kommen, auch das Gelände zu oder dieses Tor zu schließen. Denn aktuell ist kein Übergang mehr regulär zwischen der Westbank und Israel möglich. Alle Zugänge sind gesperrt. Alle Grenzübergänge sind gesperrt. Wir als Europäer mit dem europäischen Pass können noch nach Israel reisen, hin und her, aber der Palästinenser aus der A-Zone kann derzeit nicht mehr in eine andere Zone gehen.
Okay, aber ist es korrekt, wenn ich sage, dass im Gebiet überwiegend Muslime leben?
Das ist richtig. Also man muss sich trotzdem vorstellen, dass die Bethlehem-Region noch die am christlichsten geprägte Region ist. Der Westbank, etwa 90% aller Christen wohnen hier in der Bethlehem-Region. Und dennoch ist es zum größten Teil muslimisch geprägt, ja.
Was ist die größte Herausforderung für eine christlich geprägte Schule in einem muslimischen Umfeld?
Die Herausforderung, der wir uns täglich stellen, ist einfach, den anderen kennenzulernen, den anderen zu begegnen, den anderen zu verstehen und mit dem anderen gemeinsam natürlich auch dann zu lernen. Das ist ganz wichtig, weil wir leben hier von sehr, sehr vielen Vorurteilen, wir leben hier von sehr vielen Meinungen, die im Land herrschen, ob begründet oder unbegründet. Wir als Schule möchten uns eigentlich dieser Aufgabe widmen, dass wir durch die Bildung den anderen kennenlernen, Bildungszugänge eröffnen und dass wir eben durch unseren Zugang zu Wissen und zu Bildung die Neugierde auch fördern, den anderen wirklich kennenzulernen. Wie lebt er? Was denkt er? Ja, welche Haltungen hat er? Und dass wir dann uns in Relation setzen zu meinen Haltungen, zu meinen Einstellungen. Ja, und das ist, glaube ich, Bildung im besten Sinne, dass man was Neues erfährt über die Welt, über den anderen und über ein gelingendes gemeinsames Leben.
Das Zusammenleben von Christen und Muslimen ist ja für sich schon alleine spannend genug. Wie schaffen Sie es jetzt auch noch, Jüdisches da mit in diesen drei Komponenten Sprengstoff bildungsmäßig, bildungspolitisch mit einzuweben?
Ja, leider haben wir natürlich keine jüdischen Schüler an der Schule.
Keine.
Wir haben keine. Dann wäre natürlich das Ganze, ich sag mal, dann wären wir verdächtig für den Friedensnobelpreis, wenn uns das gelingen würde, dass wir jüdische Schüler auch hätten. Also eine jüdische Familie schickt die Kinder nicht in die Westbank zur Ausbildung. Da gibt es zu große Bedenken. Nichtsdestotrotz leben wir ja als Nachbarn zusammen. Nichtsdestotrotz haben wir ja in der Bethlehem-Region eine durchaus durchgängige Region, in der viele Tausende von Palästinensern jeden Tag nach Israel fahren, um dort zu arbeiten, um dort zu leben. Und wenn ich mir den deutschen Lehrplan ansehe, den wir natürlich im deutschen Zweig zugrunde legen, dann haben wir ja auch Themen wie die Shoah oder der Holocaust, den unsere Schüler dann auch lernen müssen. Und hier sehen wir ein ganz, ganz großes Potenzial, dass wir einfach sagen, wir sind als Nachbarn ja, wir leben ja nebeneinander, wir müssen uns kennenlernen, wir müssen den anderen wahrnehmen. Und so gehen wir beispielsweise mit unseren palästinensischen Jugendlichen in der Klasse 11 oder 12 nach Yad Vashem und besuchen das Museum, das Holocaust-Museum und bekommen Anschauungsunterricht in Sachen Holocaust. Eine weitere für mich und für uns alle sehr bedeutsame Möglichkeit ist es die Frage des Schüleraustauschs. Wir haben viel Austausch mit Deutschland. Aber wir haben auch einen ganz besonderen Austausch, in dem wir Palästinenser, israelische Schüler und deutsche Schüler gemeinsam 14 Tage verbringen lassen in Deutschland. Und das ist natürlich ein sehr spannender Moment. Und gerade während dieser Austausch stattfand in diesem Jahr, fand der schreckliche Überfall auf Israel statt am 7. Oktober. Und Sie können sich vorstellen, da war natürlich in diesem Austausch das Thema Versöhnung oder auch Verständnis ganz im Vordergrund und es waren keine leichten Tage, die auch unsere Mitarbeiter zusammen dann verlebt haben in Deutschland, beide Gruppen sozusagen auf engstem Raum zusammen vor dem Hintergrund dieser Vorgänge.
Wie waren die Reaktionen unter den Schülergruppen?
Soweit ich weiß, war es zunächst mal eine große Betroffenheit. Bei allen, man hat ja das Geschehen erst nach und nach so sich entfalten sehen können. Und danach war doch zu sehen, und das muss ich leider auch sagen, dass die Gruppen, so wurde mir berichtet, doch sehr schwer miteinander noch reden konnten. Ja, also es wurde dann sehr viel in einzelnen Gruppen darüber gesprochen. Ja, und ich bin sicher aber, dass die Jugendlichen selbst weiterhin im Austausch sind über soziale Medien. Denn die haben sich jetzt kennengelernt, die wissen, da hat der andere Mensch ein Gesicht bekommen, da hat die andere Seite ein Gesicht bekommen. Und das ist ja oft so, wenn wir eine andere Seite sehen und sie ist keine Statistik mehr und keine anonyme Größe und der Partner und der Freund, der Klassenkamerad bekommt ein Gesicht, dann gehen wir anders um mit dem Konflikt.
Würden Sie sagen, Ihre Arbeit hat schon auch für das gedeihliche Zusammenleben von Juden und Palästinensern Früchte getragen? Und können Sie das mal beschreiben?
Das sind kleine Ansätze. Und wie so oft ist das ja so, im Bildungsbereich sind die Ansätze, die man sieht, erntet man sie nicht gleich. Das geht vielleicht über auch Jahre hinweg, über auch vielleicht Jahrzehnte hinweg. Dennoch kann ich sagen, dass wir auch sehr wohl uns immer wieder auch vor Augen führen, wie entwickeln sich unsere Schüler, was geschieht mit denen, in welche Berufe gehen sie, wo wollen sie sich ausbilden lassen. Und viele unserer Schüler beispielsweise zieht es zu zwei zentralen Berufsfeldern. Das ist einmal die Medizin und einmal auch die Jurisprudenz, also das Jurastudium. Und gerade neulich sagte mir einer unserer Schüler, fast ein bisschen naiv, ein bisschen einfach, sagte: Wolf, ich möchte gerne Jura studieren in Deutschland und möchte dann zurückkehren in meine Heimat und für Recht sorgen. Und habe ich natürlich ein bisschen geschmunzelt, ja. Aber ich glaube, da ist schon etwas, was man auch wieder seinem Land wiedergeben möchte, ne? Durch eine gute Ausbildung. Und so glauben wir, dass wir diese Geschichten dieser jungen Menschen, die bei uns durch die Schule gegangen sind, doch weiter verfolgen sollten, ja. Dass wir wirklich dranbleiben sollten und schauen, was geschieht mit diesen Menschen? Wo setzen sie sich ein? Kehren sie zurück nach Palästina? Bleiben sie woanders? Und da erleben wir sehr spannende Geschichten.
Wir hören hier in Deutschland immer wieder auch den Vorwurf, dass in palästinensischen Schulbüchern, die auch mit deutschen Mitteln teilweise finanziert werden, Antisemitismus befördert wird und dass darin auch das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird. Kennen Sie solche Bücher und was sagen Sie zu den Vorwürfen?
Ja, es ist richtig, dass diese palästinensischen Schulbücher immer einer sehr starken Kontrolle unterlegen und einer sehr starken auch immer wieder hinterfragt werden. Auch ich bekomme in vierteljährlichem Abstand immer eine Anfrage des Deutschen Bundestages, in dem ich Stellung nehmen muss zu unseren Lehrbüchern im palästinensischen Zweig. Im deutschen Zweig kenne ich sie ja. Und ich habe jetzt mal auch eine Untersuchung in Auftrag gegeben von unserem Hause aus. Die Bücher, die wir jetzt selbst verwenden, wie denn diese jetzt aussehen. Ich habe mir also einfach mal 14 Bücher genommen aus allen Fachbereichen, aus allen Klassenstufen, Grundschule bis Klasse 10, 11, 12 und habe die mal untersuchen lassen. Und es ist schon, sind schon immer wieder auch, ich sag mal, eine bestimmte Wortwahl zu erkennen, eine bestimmte tendenziöse Wortwahl zu erkennen. Es sind auch teilweise problematische Aufgaben, aber eine Nicht-Anerkennung des Existenzrechts Israels explizit ist in den Büchern, die ich habe, nicht zu erkennen. Natürlich sind die Karten anders benannt teilweise, ja. Aber, und hier ist auch ein Entwicklungsprozess zu sehen. Also hier ist es deutlich, dass diese Schulbücher einen ständigen Wandel mitmachen und wir eigentlich schon noch schlimmere Zeiten hatten auch, ja. Dennoch bleiben wir kritisch und möchten gerade auch durch unseren Schulansatz, der diese beide Systeme zusammen hat auf einem Campus, doch auch versuchen, immer wieder den Menschen, ich sag mal, vergleichende Texte auch zu geben, die eben eine Epoche einer Geschichte zum Beispiel auch von zwei Seiten beleuchtet. Da gibt es ein hervorragendes Buch eines Mitarbeiters, das eben die Geschichte Israels mit der Geschichte Palästinas kontrastiv betrachtet und dass solche Herangehensweisen würden wir eigentlich gerne fördern.
Diskutieren Sie denn mit Ihren Schülern im Rahmen des Gesellschaftskundeunterrichts oder des Politikunterrichts auch das Existenzrecht Israels? Und wie fallen dann die Reaktionen der muslimischen und auch der christlich geprägten Schüler aus?
Also zunächst mal muss man ja sagen, wir haben zwei Schulzweige, die relativ getrennt voneinander bestehen. Wir haben den palästinensischen Schulzweig mit rein palästinensischen Büchern, der eben vorgeschrieben ist und der zum palästinensischen Abitur führt. Ja, dort wird sicher ein sehr, sehr viel stärker innerpalästinensischer Diskurs geführt, auf den ich wenig Einfluss habe, weil er ja auch in Arabisch gehalten wird. Ja, für den deutschen Zweig nehmen wir es uns selbstverständlich als unsere Aufgabe, dass wir ein Geschichtsbild vermitteln, das den historischen, auch den geografischen Gegebenheiten Rechenschaft trägt und dass wir hier durchaus kritisch auch Punkte ansprechen, aber wohl immer wieder auf Basis der Quellen und der Geschichten und der geschichtlichen Ereignisse. Ja, also wir wollen jetzt keine Propaganda in dem Sinne, sondern wir wollen das eigentlich immer wieder auch belegen und wollen dort sagen, da gab es Entwicklungen und da gab es Strömungen und Tendenzen, sodass wir hier durchaus auch mit unseren Schülern kritische Diskussionen haben. Da unterscheiden sich interessanterweise die Christen nicht sehr viel von den Muslimen unbedingt. Denn ein Palästinenser ist von sich aus erstmal Palästinenser und möchte, und auch Christ oder ob Moslem, er versteht sich zunächst mal als Palästinenser in seiner Geschichte, ja. Aber das Spannende ist ja, dass wir auch immer in Form auch der Lehrer, dass wir auch in der Lehrerschaft eben diese Bereicherung haben, dass wir deutsche Lehrkräfte haben, dass wir palästinensische Lehrkräfte haben, dass wir versuchen, uns doch auch gemeinsam zu bestärken und auch gemeinsam doch auch sagen, was wir als deutsche Auslandsschule sozusagen festhalten, das sind auch ein Stück weit unsere Staatsräson widerspiegelt, eben gerade im Blick auf das Existenzrecht von Israel und so. Ne? Das müssen wir vertreten wir ja auch als deutsche Auslandsschule, weil es eben auch Teil unserer nationalen Identität ist.
Darf ich fragen, ob Sie als Direktor der Schule Talitha Kumi dann auch Ihren Lebensmittelpunkt dort in der Umgebung hatten oder sind Sie quasi von Westjerusalem jeden Morgen reingependelt?
Nein, wir wollen es so gerade, wir fördern es auch ein bisschen, dass die Lehrer an unserer Schule in den palästinensischen Gebieten wohnen. Also das ist auch überhaupt kein Problem heute. Es ist auch vom Lebensstandard überhaupt kein Unterschied mehr heute. Sogar ein bisschen günstiger. Ich selbst wohne sogar auf dem Schulgelände, was sehr schön ist, weil es eben auch ein parkähnliches Gelände ist. Aber weil ich eben auch ein Stück weit mit den Menschen zusammenleben möchte. Und das schätzen unsere palästinensischen Kollegen auch sehr, wenn wir hier doch das Gemeinsame betonen für die Zeit, in der wir eben gemeinsam dort arbeiten.
Gibt es denn am Ort auch sowas wie eine christliche Community?
Ja, es gibt ein recht gutes christliches, vielfältiges christliches Leben. Wir gehören ja jetzt zu der kleinsten der evangelischen oder der christlichen Denomination der lutherischen Kirche. Also wir haben es ist eine sehr kleine Kirche, aber eine sehr, sehr aktive Kirche. Sie müssen sich etwa vorstellen, 2000 Mitglieder hat diese gesamte Kirche und erhält aber 4 Schulen. Das heißt, Sie sehen schon allein, wie groß der Auftrag der Bildung ist, den diese Kirche sich selbst gesetzt hat, was ganz, ganz erstaunlich ist. Wir haben sonst alle Denominationen vor Ort, Kirchen, orthodox, syrisch-orthodoxe, griechisch-orthodoxe, katholische Kollegen. Wir haben auch Freikirchen vor Ort und ich selbst bin sogar Mitglied im Kirchgemeinderat der Erlöserkirche in Jerusalem.
So aus Ihrer Lebensumgebung dort in der palästinensischen Autonomie, wie würden Sie das einschätzen? Also stehen die Christen, wenn sie Palästinenser sind, stehen die zum Existenzrecht Israels oder haben die Christen ein Problem auch damit?
Ich kann diese Unterscheidung jetzt so gar nicht erstmal, würde ich jetzt gar nicht erstmal so mich dahin vertiefen. Ich würde sagen, ich gehe mit den Kollegen dort nicht in diese Diskussion zunächst mal rein, ja, weil ich begegne ihnen erstmal als Christenmenschen, ich begegne ihnen aber als Gegenüber und ich muss sagen, ich kenne die allermeisten Personen, die ich kenne aus meinem persönlichen Umfeld, gehen von den Tatsachen aus, so wie sie sind und sagen es, wir sind wirklich hier hineingestellt in diesen Nahen Osten und so wie er existiert. Wir haben natürlich an Israel, so sagen es die Palästinenser, vieles auszusetzen, ja. Aber ich glaube doch, dass man schon sagen kann, ohne dass ich es jetzt genau gehört habe, dass doch hier die allermeisten Menschen von den historisch gegebenen Tatsachen ausgehen. Sprich, dass eben zwei Staaten oder beziehungsweise Israel existiert und natürlich auch möchte man daneben auch wissen, dass man ein staatliches Zuhause haben kann, auch für die Palästinenser. Und da sind wir ja mitten im in der Diskussion des politischen Konfliktes, wie er aussehen kann und wie er dann auch schon seit über Jahre hin geführt wird, ne?
Wissen Sie denn, ob Ihre palästinensischen Schüler, ganz besonders dann, wenn sie Muslime sind, auch Kontakt zu Freunden im Gazastreifen pflegen? Gibt es da Verbindungen oder ist das vollkommen losgelöst voneinander, diese beiden Gebiete zu sehen?
Die Gebiete sind recht losgelöst voneinander. Es gibt sehr wohl familiäre Bindungen und auch hier haben wir jetzt in den letzten Tagen gerade sehr schmerzhafte Nachrichten gehört, dass Familienmitglieder gestorben sind bei Angriffen, auch aus den Kirchengemeinden in der Westbank. Aber ein Besuch oder ein Miteinander ist eigentlich nicht vorhanden. Das sind fast getrennte Staatsgebiete, ja, die ja auch getrennt verwaltet werden. Und auch Palästinenser können nicht einfach in die Westbank beziehungsweise in den Gazastreifen einreisen.
Sie haben eben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gesagt, dass etwa 30% Ihrer Schüler Christen sind. Wie hat sich das so in den letzten 10, 20 Jahren entwickelt?
Dramatisch. Es gab vor etwa 10 Jahren, 8 bis 10 Jahre noch etwa 80% Christen und wir erleben einen dramatischen Rückgang der Christen aufgrund der wirtschaftlichen Situation, der politischen Situation, ziehen viele es vor, auszuwandern und ziehen viele es vor, woanders sich niederzulassen. Eines der großen Auswanderungsgebiete ist auch Südamerika, in denen sehr viele Palästinenser wohnen, aber auch in Deutschland. Wir haben sehr viele hervorragende Ärzte, hervorragend ausgebildete Menschen, die sich hier haben ausbilden lassen, die dann auch hier geblieben sind. Auch das wirft man mir immer noch ein bisschen vor, dass man ja gerade mit der Schule zu diesem Exodus beiträgt, dass man ja gerade durch die Schularbeit sagt, verlasse das Land, das stimmt in Teilen natürlich, aber ich möchte auch wieder Geschichten schreiben und von Geschichten auch publiziert wissen, die eben das Gegenteil erzählen. Und da gibt es auch eine ganze Menge Menschen, die wieder zurückkehren in ihre Heimat. Ich habe in meiner Elternschaft einige palästinensische Freunde und Eltern, die eben nach einer gewissen Zeit in Deutschland mit ihren Kindern zurückkehren und natürlich dann in der deutschen Auslandsschule in Palästina genau die Schuloption vorfinden, die für sie jetzt möglich ist, um vor Ort dann auch zu leben.
Also Sie sehen vorwiegend wirtschaftliche Gründe für den doch anhaltenden Exodus der palästinensischen Christen aus dem Gebiet der palästinensischen Autonomiebehörde? Oder kommt auch der religiöse Druck noch dazu?
Also ich glaube, es ist zum größten Teil, zu dem, was man mir sagt, sind es die wirtschaftlichen Gründe. Es sind natürlich auch immer wieder hier und da Stimmen zu hören, die sagen, wir möchten auch unsere Religion freier leben, wobei man durchaus die Religion zunächst mal frei leben kann. Dort. Also da würde ich dann sagen, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Auch unsere Kirche, die lutherische Kirche, bietet viele Möglichkeiten, Religion auszuüben, auch im staatlichen Bereich, auch im diakonischen Bereich. Aber wie das so ist mit jungen Menschen, die wollen eben auch in einem vielleicht weniger reglementierten Kontext dann auch leben. Mit mehr Möglichkeiten.
Also ich habe so, wenn ich jetzt auch die Berichterstattung über den Hamas-Israel-Krieg verfolge, so ein bisschen den Eindruck, und der wurde gestern nochmal bestätigt, auch durch ein Interview von einem palästinensischen Geistlichen im Spiegel, es war ein Spiegel-Interview, dass Christen, die Palästinenser sind, es doch vermeiden, irgendwie auch der Hamas irgendwie Schuld für diesen Terrorakt zu geben. Wie ist da Ihre Wahrnehmung?
Es ist sehr auffällig, dass in dem aktuellen Diskurs man als Palästinenser, egal ob Christ oder ob Muslim, sehr schwer sich oder fast nicht dazu durchringen kann, dass das Massaker, das verübt worden ist, zu verurteilen. Das ist eine sehr schmerzliche Erfahrung, die ich auch immer wieder wahrnehme, ganz unabhängig von der Religion übrigens, dass man hier sich sehr schwer tut, doch diesen wirklich barbarischen Anschlag zu verurteilen, ja. Und ich wünschte mir, dass man dazu mehr Mut hätte, ohne gleich glauben zu müssen, dass die eigene Überzeugung komplett über Bord geworfen wird. Denn ich glaube, das sind wir auch allen Opfern schuldig. Und das bringt den Diskurs trotzdem weiter, wenn man diese mutigen Aussagen auch trifft. Und da wünsche ich mir manchmal von den Seiten der palästinensischen Freunde etwas mehr Klarheit.
Nehmen Sie das auch so wahr, dass Kirchenobere in der palästinensischen Autonomie da eher verhalten sich äußern?
Ja, das gibt es. Es gibt auch da im kirchlichen Bereich sehr, sehr unterschiedliche Stimmen. Es gibt sehr stark politisierende Stimmen, die sich sehr stark politisch äußern. Es gibt aber auch es gibt auch mehrere Stimmen, die doch auch hier pastoraler eher vorgehen. Ich glaube, das ist natürlich in der jetzigen aktuellen sehr, sehr aufgeheizten Debatte, in der wir ja in Deutschland auch schon merken, dass wir kaum oder Mühe haben, miteinander reden zu können angesichts der Ungeheuerlichkeit der Ereignisse, müssen wir da auch mit den Menschen sehr barmherzig sein. Aber es gibt da auch ein ganz breites Spektrum von Meinungsäußerungen.
Beobachter gehen davon aus, dass es auf dem Gebiet der palästinensischen Autonomie eben auch versteckte Zellen der Hamas gibt und sich deshalb eben auch der israelische Gegenschlag oder die israelischen Militäraktionen auf das Gebiet der palästinensischen Autonomie ausweiten könnten. Teilen Sie die Sorge oder wie bewerten Sie die Situation?
Das kann ich schwer beurteilen. Dafür sind meine Kenntnisse zu wenig fundiert. Was ich aber schon merken kann, dass die Wut und der Zorn über das, was geschehen ist, auch in Gaza, auch in den palästinensischen Autonomiegebieten größer geworden ist. Auch die tödlichen Übergriffe sind größer geworden. Sie müssen sich aber auch vorstellen, dass diese Menschen in Palästina einer täglichen Präsenz israelischer Soldaten ausgesetzt sind. Und wir merken darüber hinaus auch, dass die Siedler eben auch sehr stark sich radikalisieren. Und dass auch von Siedlerseite aus in dem von mir beobachteten kleinen Gebiet doch auch sehr starke Verselbstständigungstendenzen stattfinden. Und da kann man es schon verstehen, wenn man als Mensch, der das jeden Tag hier sieht und der dem ausgeliefert ist, dass man da auch sehr frustriert wird.
Also Sie halten das doch durchaus für denkbar.
Es könnte sein, ich kann jetzt keine Hamas-Zellen nennen, die ich kennen würde, aber es ist beobachtbar, dass auch eine Zunahme der Gewalt in den palästinensischen Autonomiegebieten stattfindet aktuell.
Also Fatah, das wäre jetzt die Partei oder der Arm, der jetzt bei Ihnen auf Ihrem Gebiet der palästinensischen Autonomie maßgeblich der Player ist. Und die Hamas, die im Gazastreifen eben federführend ist, die liegen ja ein bisschen im Clinch miteinander. Die sind sich gegenseitig nicht hold. Aber im Krieg gegen einen gemeinsamen Feind können auch aus Widersachern durchaus schnell auch Brüder werden. Sehen Sie die Gefahr, dass man sich über den gemeinsamen Feind Israel auch wieder zwischen Fatah und Hamas vielleicht etwas versöhnt und dann gemeinsam gegen Israel vorgeht?
Also ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass doch auch die Erfahrungen mit dem Miteinander, auch wenn es schwierig war in den vergangenen Zeiten, dass doch auch da die Fatah gemerkt hat, dass sie doch in gewisser Weise mit Israel hat auch ganz gut leben können. Ja, natürlich gibt es da Unzufriedenheit. Man muss aber auch wissen, dass die eigene Bevölkerung, die palästinensische Bevölkerung von der eigenen Regierung sehr stark enttäuscht ist. Ja. Und ob es hier vielleicht aus Grund der Überzeugung, dass meine eigene Regierung sozusagen mir nicht helfen kann, dann zu Übersprunghandlungen führen kann, das mag ich wohl glauben, ja. Denn viele wünschen sich zurzeit eine starke Regierung, und das, was die Hamas in dem Gazastreifen derzeit macht, wird für viele als ein starkes Handeln bezeichnet. Und darin liegt vielleicht ein bisschen auch das Fatale der Situation, dass man jetzt hier sozusagen dieses brutale Vorgehen als starke politische Aktion sieht und sich damit solidarisiert. Da könnte ich schon mir denken, dass es bei einigen zu solchen Aussagen kommt. Aber ich glaube aber auch, dass es doch und ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis eine ganze Menge Menschen, die sehr friedvoll miteinander umgegangen sind, ja, und auch fast freundschaftlich miteinander umgegangen sind, die einfach der Realität dieser Welt vor Augen haben und die Realität des Miteinanders im Nahen Osten daran auch noch festhalten.
Was wünschen Sie sich für die nahe Zukunft für Ihre Schule, Talit Kumi, und was wäre der Wunsch jetzt für die aktuelle Situation im Krieg der Hamas gegen Israel?
Also die Situation jetzt, wie sie sich darstellt, hat in jedem Falle eins nochmal deutlich gemacht, dass wir noch mehr das Miteinander Und zwar nicht nur von Christen und Muslimen, auch das Nebeneinander und Miteinander leben in diesem kleinen Bereich doch von Juden, Christen und Muslimen, dass wir das noch mehr unter die Lupe nehmen müssen, dass wir da noch mehr arbeiten müssen, auch noch offensiver arbeiten müssen, dass wir allen Menschen klar machen, wir haben diesen Fleck Erde, auf dem wir gemeinsam leben müssen. Und das würde ich noch stärker in unsere Bildungsarbeit, in unserem Begegnungsarbeit mit hineinnehmen. Und dann natürlich ein Wunsch, dass er ganz tief in mir ist jetzt, dass aus all diesem Schweren doch nicht der Zorn und die Gewalt die Oberhand gewinnt, sondern der Gedanke doch des Gemeinsamen und der Versöhnung miteinander. Das ist fast schier unglaublich angesichts der Taten, die wir hier gerade sehen, jeden Tag und der Entwicklungen, aber ich glaube, als Christen dürfen wir an dieser Hoffnung festhalten, dass wir über allem Leid oder in allem Leid auch Hoffnung sehen dürfen. Und Talitha Kumi ist so ein kleiner Hoffnungsstein, ein Hoffnungsfunke, ein Hoffnungsleuchtturm in der Westbank.
Welchen Rat würden Sie Kollegen hier in Deutschland geben, etwa in Neukölln, wo ja doch die Lebensrealität eines Lehrers ähnlich derer ist in der palästinensischen Autonomiebehörde mitunter, wo eine überwiegende Mehrzahl der Schüler muslimischen Glaubens ist und nur ein geringer Prozentteil der Klasse sich noch irgendwie auf christliche Werte gründet und auch Antisemitismus wirklich nicht nur vordergründig, sondern sogar tiefgründig irgendwie präsent ist. Welchen Rat würden Sie Pädagogen hier in Deutschland geben, um das Zusammenleben der Religionen auf der einen Seite, das gedeihliche Zusammenleben zu befördern und auch dem Antisemitismus, der ja in Deutschland stetig zunimmt, auch dadurch zu wehren?
Also aus meiner Erfahrung in Talitha Kumi kann ich eigentlich nur sagen, dass es einen sehr großen Unterschied macht, wenn man ein Gesicht des anderen Menschen vor sich hat, wenn man weiß, wer ist ein anderer. Deshalb würde ich auch hier, wäre mein Plädoyer hier für Begegnungen mit Menschen, denn das ist etwas, was ich sehe bei allem, was ich jeden Tag auch merke, wenn ich eine Person einer anderen Volksgruppe, einer anderen Religion kennengelernt habe und sei es nur diese eine Person oder seine Familie, dann werde ich anders über diese Volksgruppe, über diese Religion reden, als wenn ich über eine Religion per se rede, ja. Und das gekoppelt, dieses eher soziale Band, gekoppelt mit einem guten Bündel an guter Information und an sauberer Recherche sozusagen, ja, zwischen den Religionen zu den einzelnen Staatsgebilden. Das glaube ich, und damit würde das zusammenkommen in guter Bildung, ja, die eben den anderen wirklich ein Bild entstehen lässt des anderen in der eigenen Vorstellung. Und das eben ganz praktisch auch mit Begegnungen des anderen zusammenfällt. Und ich glaube, das ist eine ganz starke Grundlage für ein friedliches Miteinander.
Letzte Frage. Wie nehmen Sie die Berichterstattung gerade wahr? Also Sie kommen jetzt aus der palästinensischen Autonomie hier zurück in Ihre Heimat nach Hessen und werden abends heute gucken, Brennpunkte und Tagesschau. Wie nehmen Sie die Berichterstattung über diesen Konflikt in den Medien wahr?
Es ist sehr, sehr schwer, sich aufgrund der Berichterstattung einen wirklich ausgewogenen Blick zu machen, ein ausgewogenes Bild sich zu machen. Ich habe das schon in Palästina sehr stark wahrgenommen, die eben auch meine palästinensischen Freunde, die eben fast ausschließlich palästinensische, arabische Quellen sehen, die diesen Blick auf dieses Geschehen. Ja, in der israelischen Gesellschaft hört man sehr wenig über die palästinensische Dimension und aber auch hier im deutschen Fernsehen oder in den Medien, die mir zur Verfügung stehen, muss ich sagen, ist mir ganz deutlich geworden, dass mit jeder Kameraeinstellung, mit jedem Bericht, den man gibt, mit jedem Kommentar, dass man natürlich dort auch Bilder festschreibt und Vorstellungen festschreibt, die eben in der Wirklichkeit sehr viel komplexer sind. Und ich kann eigentlich nur empfehlen, dass man sich möglichst breit informiert und möglichst verschiedene Quellen auch zu Rate nimmt, um dann vielleicht eine Spur eines Verständnisses für diesen uralten Konflikt zu haben.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.